SRF 2 Kultur.
Kaum ein 10-Jähriger kann von sich behaupten, die Welt verändert zu haben. Wenn es um den iTunes Store geht, dann stimmt es aber. Ende April 2003 gestartet, brachte der Online-Musikladen von Apple zumindest die Musikwelt gehörig durcheinander. Jörg Tschirren von der SRF Digitalredaktion. Als der iTunes Store vor 10 Jahren online ging, war sein Erfolg aber alles andere als gewiss.
Ja, das ist so. Wenn wir zurückdenken ins Jahr 2003, das war eine Zeit, als die Verkäufe der Musikindustrie geradezu eingebrochen sind. Auch, weil immer mehr Menschen sich die Musik online besorgten, allerdings ohne dafür zu bezahlen. Den Musikfirmen war das Internet damals noch nicht ganz geheuer. Sie haben selber kaum Downloads angeboten. Wenn, dann war es eine eher komplizierte und auch teure Angelegenheit. Und erst Apple hat eigentlich mit dem iTunes Store gezeigt, wie das geht online. Und das war ein Paradigmenwechsel. Also das bisherige Vertriebssystem vom Musiklabel in den Plattenladen zum Käufer, das wurde gehörig durchgeschüttelt, Teile dieser Kette auch nicht mehr gebraucht. Gleichzeitig wurde es für Musiklabel und auch für einzelne Musiker einfacher als zuvor, mit wirklich wenig Aufwand ein Massenpublikum zu erreichen. Und wenn man die Bedeutung dieses iTunes Stores zusammenfassen möchte, dann kann man wirklich sagen, Apple hat damit einen Weg gezeigt, wie man auch online mit Musik Geld verdienen kann.
Und davon nicht zu knapp, es wird geschätzt, dass der iTunes Store allein letztes Jahr einen Gewinn von $2 Milliarden erwirtschaftete.
Ja, ist wirklich gewaltig. Und vielleicht noch ein paar Zahlen, die die Größe dieses iTunes Stores illustrieren. Jede Minute werden dort 24.000 Musikstücke verkauft, also 24.000 Stücke in der Minute. Es wird geschätzt, dass heute jede vierte Musiktitel, der überhaupt verkauft wird, über den iTunes Store verkauft wird. Und das gilt nicht nur für die digitale Musik, das ist alle Musik zusammengerechnet. Ich denke, Steve Jobs hat dasselbe wahrscheinlich nicht erwartet, als er den iTunes Store 2003 vorgestellt hat. Es ging damals eher darum, eigene Geräte attraktiver zu machen, also für den iPod, der kurz davor gestartet war, mehr Musik bereitstellen zu können und es auch einfacher zu machen, Musik auf das Gerät zu bekommen.
Trotzdem, nur per Zufall ist der iTunes Store kaum so erfolgreich geworden. Was hat Apple mit dem iTunes Store denn besser gemacht als die Konkurrenz?
Ich denke, sie haben früh erkannt, dass es für Online-Kunden einfach sein muss, an Musik zu kommen. Sonst ist die Verlockung einfach zu groß, die Musik irgendwo gratis herunterzuladen. Und zu einfach, da gehört eben auch dazu, dass die Benutzung der Musikfiles nicht durch einen Kopierschutz eingeschränkt ist. Zu Beginn war im iTunes Store noch alle Musik mit so einem Kopierschutz versehen. Auch die Qualität der Musik, die sogenannte Bitrate, war schlechter als CD-Qualität. Und es brauchte einige Zeit, die Musikfirmen umzustimmen, auf das zu verzichten. Erst im Jahr 2009 wurde der überwiegende Teil der Musik im iTunes Store ohne Kopierschutz angeboten und auch in besserer Qualität. Insgesamt gibt es in diesem virtuellen Plattenladen heute mehr als 26 Millionen Musiktitel zu kaufen. Darunter sind auch viele alte Stücke, die früher im Plattenladen gar keinen Platz gehabt hätten, weil die Regale da natürlich beschränkt waren, der Platz darin. Bei iTunes sind diese älteren Titel nur eine wichtige Kategorie geworden. Für manche Plattenfirmen machen sie schon 40% der Verkäufe aus.
Und im iTunes Store wird längst nicht mehr nur Musik angeboten. Man findet dort auch Spielfilme, Software und Bücher. Wie wird sich dieser virtuelle Gemischtwarenladen weiterentwickeln? Wird er in 10 Jahren noch so aussehen wie jetzt?
Kaum. Wenn man die Musik als Beispiel nimmt, da geht der Trend ganz eindeutig davon weg, sie zu kaufen, wie man das bei iTunes jetzt eben noch macht. Streaming-Dienste werden immer beliebter, also dass man Musik nur noch anhört, ohne sie wirklich auf dem Computer zu speichern. Spotify ist da wahrscheinlich der bekannteste Name unter diesen Streaming-Diensten. Man sieht, dass immer mehr Leute bereit sind, im Monat eine kleine Summe zu zahlen, um dank so einem Dienst dann Zugriff auf Millionen von Titeln zu haben. In Schweden zum Beispiel, wo Spotify herkommt, da hat schon die Hälfte der Leute so ein Streaming-Abonnement. Und das ist ein Geschäftsmodell des Streaming, wo jetzt auch die Großen einsteigen. Google zum Beispiel hat schon ein Streaming-Angebot, zumindest in einzelnen Ländern. Auch Amazon soll an so einem arbeiten und eben auch von Apple gibt es Gerüchte, dass sie den iTunes Store vielleicht bald mit so einem Streaming-Dienst ergänzen. Und durchaus nachvollziehbar. Man geht davon aus, dass Streaming in den nächsten Jahren stark wachsen wird, während bei den Downloads die Erträge vielleicht ein wenig zurückgehen.
Zum 10. Geburtstag von iTunes, Jörg Tschirren von der SRF Digitalredaktion. Die DDR gibt's nicht mehr und damit auch die Staatssicherheit nicht. Trotzdem ist das Interesse groß an dem, was die Stasi trieb. Ehemalige Bürgerinnen und Bürger der DDR wollen Einsicht in die Akten, die es über sie gibt. Zahlreiche Bücher und Filme beschäftigen sich mit dem ehemaligen DDR-Geheimdienst. Nun holt erstmals ein Dokumentar-Theaterstück Stasi-Opfer auf eine Dresdner Theaterbühne. In der Produktion Meine Akte und ich lesen die Betroffenen Stasi-Berichte über sich und erzählen, was die Stasi aus ihrem Leben gemacht hat. Brisant ist, auch ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter kommt auf die Bühne. Maximilian Grosser hat das Stück gesehen, dazu sein Beitrag.
Soldat bei der NVA zu sein, war für mich alles andere als eine prickelnde Erfahrung. Dass meine Aufmüpfigkeit und mein Verhalten bei der Armee mich letztendlich meinen Studienplatz für Journalistik kosteten, geschenkt.
Andreas Warschau zeigt auf die Projektion einer Fotografie aus den 80er Jahren. Auf der Bühne liegen vor seinen Füßen Papierschnipsel geschredderter Stasi-Berichte. Um ihn herum türmen sich Archivregale, gefüllt mit Akten, darunter auch seine.
Beobachtungsbericht. 13.25 Uhr wurde die Beobachtung von Warschau Andreas an seiner Arbeitsstelle in 8060 Dresden, Grenzstraße 28, begonnen. 13.45 Uhr. Verließ der Warschau Andreas die Arbeitsstelle.
Weil er Reformen des verkrusteten SED-Regimes offen einforderte, wurde er akribisch bespitzelt. Hinter jeder seiner Handlungen vermutete die Stasi staatsfeindliches Verhalten, wie die Protokolle der Stasi-Akte Andreas Warschau zeigen.
17 Uhr betrat er die Volksbuchhandlung Gutenberg und hielt sich dort bis 17.30 Uhr auf. Er interessierte sich intensiv für Bücher der verschiedensten Genres.
Ich bin schon eine ganze Weile mit der Auseinandersetzung mit meiner Stasi-Akte beschäftigt. Ungefähr 90% der Akte sind Banalitäten, die ich denen auch selber erzählt hätte, wenn sie mich gefragt hätten. Und habe dann an einem bestimmten Punkt gemerkt, dass es wichtig ist, damit ganz offen umzugehen. Ich habe sie dann auch im Internet veröffentlicht und das war für mich wie eine Art Katharsis.
Die findet Andreas Warschau nun auch in Clemens Bechtels Theaterstück »Meine Akte und ich«. Monatelang hat der für seine brisanten dokumentarischen Inszenierungen bekannte Regisseur 8 Stasi-Opfer interviewt, immer wieder nach ihren Erlebnissen befragt. Oft rief das düstere Erinnerungen wach, die heute noch immer Angst, Wut und auch ein Gefühl der Ohnmacht auslösen. Clemens Bechtel.
Interessant fand ich, dass bei sehr vielen der Konflikt zwischen Staat und Individuum oft innerhalb der Familie eine große Rolle gespielt hat. Als mir der Jürgen erzählt hat, dass sein Vater ihn bei der Staatssicherheit verpfiffen hat, weil er ein überzeugter Kommunist war, weil er das Gefühl hatte, er muss eher seinem Staat dienen, als dass er seinen Sohn vor diesem Staat schützt. Und was das dann langfristig für die Beziehung bedeutet hat, das fand ich schon sehr hart.
Andere Betroffene erzählen in Bechtels Stasi-Stück, wie sie wegen Banalitäten zu jahrelanger Stasi-Haft verurteilt wurden. Wie etwa ein Lehrer, weil er Freunden vor der Flucht ein Surfbrett abkaufte. Ein anderer saß ein, weil er sich in einem Gespräch unter Freunden zu kritisch über das SED-Regime ausließ. Diese erschütternden Geschichten hat Clemens Bechtel mit der Biografie des ehemaligen Stasi-Informanten Peter Wachs verwoben. Als inoffizieller Mitarbeiter schrieb der 30 Jahre lang für den Geheimdienst Berichte über Kollegen. Das brachte ihm auch Vorteile.
Indem ich IM war, war ich wahrscheinlich immer auf der richtigen Seite. Wenn du immer auf der richtigen Seite bist, dann gehst du eben deine Karriereleiter mit nach oben. Ich habe Maurer gelernt, das Abitur gemacht, wurde zum Studium delegiert. Das lief alles wunderbar, da ich ja auch funktionierte. Und bin von der Baustelle ins Ministerium delegiert worden und war dort persönlicher Referent bei einem Minister für Wissenschaft, Technik und Außenwirtschaft.
Im Stück Meine Akte und ich erklärt sich Peter Wachs und erzählt, wie er vom Geheimdienst angeworben wurde, Informationen lieferte und irgendwann daran Zweifel bekam. Heute ringt er um Verständnis dafür und bittet bei den Betroffenen um Verzeihung. Nicht alle vergeben ihm seine Stasi-Mitarbeit. Aber sie können nachvollziehen, wie ihn der Manipulationsapparat Stasi ebenfalls in der Hand hatte. Ein schon lange notwendiger Dialog findet Regisseur Clemens Bechtel.
Ein Dialog zwischen denjenigen, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben und denjenigen, die von der Staatssicherheit bespitzelt wurden, ins Gefängnis gesetzt wurden, hat 20 Jahre lang nach meiner Meinung zu wenig stattgefunden. Die Foren waren eigentlich dafür da vor 89, es gab diese runden Tische. Interessanterweise ist das aber nach 89 nicht weitergegangen.
Sein Dokumentarstück versteht Bechtel denn auch als Beitrag zu einer neuen Stasi-Debatte. Schuld, so zeigt es Meine Akte und ich, ist ein komplexes Thema, das eindeutige Haltungen, etwa wer Täter und wer Opfer ist, ins Wanken bringt.
Maximilian Grosser, das Theaterstück Meine Akte und ich, zu sehen auf der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden. Wie Wie klingt die Schweiz? Gibt es so etwas wie eine akustische Heimat? Ja, sagt Pio Pellizzari. Er ist Direktor der Nationalphonothek in Lugano. Seit 25 Jahren sammelt diese Nationalphonothek Klänge, Reden, Geräusche und Musik, ordnet und archiviert dieses immaterielle Kulturgut. 5 Millionen Titel umfasst das akustische Gedächtnis der Schweiz. Nun zeigt Pio Pellizzari, welche akustischen Trouvaillen in der Phonothek schlummern und hat daraus die Ausstellung Tü-Tato, das Ohr auf Reisen, komponiert. Karin Salm hat sich im Landesmuseum in Zürich in die Klanginstallation Klang und Identität gesetzt.
Pio Pellizzari, wir sitzen hier in der Klang-Identitätsbox in einer Klanginstallation. Von 6 Orten kommen Schweizer Klänge. Das soll identitätsstiftend sein. Wie kann ein Klang identitätsstiftend sein?
Ich glaube, ein Klang ist dann identitätsstiftend, wenn die Person, die ihn hört, ihn sofort assoziieren kann mit seinem Leben, mit seiner Heimat, mit der Gegend, wo er herkommt. Das ist Identität. Er hört das und ah ja, das ist bei uns.
Und was ist jetzt hier bei uns?
Also zum Beispiel, vorhin habe ich Wasser gehört. Wasser ist, glaube ich, in der Schweiz, das sind wir vielleicht nicht so bewusst, aber Wasser ist ein wichtiges Element, das wir in jeder Menge haben, das wir fast täglich hören. Und wenn man das vergleicht in anderen Ländern, ist das nicht zu hören. Das ist sehr typisch für die Schweiz.
Und das jetzt hier, was wir gerade gehört haben, diese Klanginstallation?
Also wir haben gehört den Betruf, das ist auch typisch Schweiz, aus der Innerschweiz, auch typisch schweizerisch. Das kennt man nicht in anderen Ländern in dieser Art.
Und warum haben wir jetzt keine Stadt bis jetzt gehabt?
Wir haben der Stadtlärm als solches, wir haben schon städtische Sachen dann, aber Stadtlärm als solches haben wir nicht, weil der ist fast überall gleich. Das heißt, dieses Element der Identität haben wir in dem Sinne nicht mehr, sondern dort ist das Geräusch oder, wenn wir wollen, der Lärm global geworden.
Und was ist jetzt das hier, was wir gerade hören?
Das wir jetzt gerade hören, ist die Zugsdurchsage, das ist typisch schweizerisch, weil es ist mindestens in 2, meistens in 3 Sprachen. Das hören Sie nur in der Schweiz.
Im Oberdeck dieses Wagens bedient Sie jetzt die SBB Minibar. Ein
Und dann das Wasser wieder im Hintergrund.
Und dann wieder das Wasser, dann auch die Tiere. Wir haben öfters das Glockengeläut bei Kühen und Geißen. Vögel zum Beispiel. Oder hier natürlich das Alphorn. Das wird immer sofort mit der Schweiz verbunden.
Etwas, was wir noch nicht gehört haben, ist das Horn des Postautos. Doch, das kommt jetzt.
Das kommt jetzt gerade. Also es kommt einmal vor, einfach immer wieder regelmäßig. Man sollte es natürlich dann auch nicht so viel überlasten, weil das ist dann sehr prägnant als Horn.
Und Sportberichterstattung?
Hören wir gerade eben einen im Hintergrund. Das ist ein Cup-Final in Bern. Wenn es mir recht ist, war das 64.
Aber das ist jetzt ja nicht typisch schweizerisch. Das klingt doch überall ähnlich, oder nicht?
Das klingt überall ähnlich. Das ist natürlich die Sprache, die das Schweizerische dann ausmacht.
Jetzt als Direktor der Nationalphonothek, ist die Schweiz ein reiches Land an Klängen oder gibt es da andere Länder, die uns etwas vorhaben?
Ich meine, es ist ein sehr reiches Land an Klängen, vor allem auch vielen typischen Klängen. Ich würde nicht sagen, dass andere Länder reicher sind, sie haben einfach andere Klänge. Es geht da nicht um die Menge, sondern einfach um die Eigenheit der Klänge, die unterschiedlich sind von Land zu Land.
Und gibt es jetzt in diesem ganzen Klanggewussel, in dem wir jetzt sitzen, einen Klang, wo sich wirklich Ihr Herz subito riesig öffnet?
Ja, also der Betruf, der gefällt mir sehr gut, weil den hört man eigentlich in der Schweiz immer seltener. Dann ich bin in der Nähe von Basel aufgewachsen, also jetzt haben wir gerade die Fasnacht gehört. Das hat bei mir sehr, sehr starken Identitätseffekt zum Beispiel. Und ich komme immer wieder darauf zurück, das Wasser auch.
Tü-ta-to, das Ohr auf Reisen. Diese Ausstellung ist bis zum 25. August zu hören, und zwar im Landesmuseum in Zürich.
Weltweit.
Eines der vielen geschichtsträchtigen Gebäude in der italienischen Metropole Rom ist die Casa di Goethe. Es ist ein Gebäude, das, wie es der Name sagt, Johann Wolfgang von Goethe gewidmet ist. Und zwar lebte der deutsche Dichter 2 Jahre in diesem Haus, als er auf seiner italienischen Reise war. Ich habe mich mit unserem Korrespondenten in Rom, Thomas Micke, unterhalten und ihn gefragt, was die Wände dieser Casa di Goethe erzählen würden, wenn sie reden könnten.
Ja, die würden erst einmal von Johann Wolfgang Goethe erzählen, der dort von 1786 bis 88 lebte, in einer Pension, in einem großen Zimmer, das er sich mit dem deutschen Maler Tischbein teilte. Die beiden lebten dort in einer Art Wohngemeinschaft zusammen.
Und was erzählen die Wände uns sonst noch, wenn sie reden würden?
2 sehr wichtige Vorkommnisse. Im Jahr 1875 brachte sich dort ein preußisches Pärchen um, eine sogenannte wilde Ehe. Und es war ein preußischer Polizeiinspektor und seine Stieftochter, die eine Beziehung hatten. Und die beiden hinterließen einen Brief, der auch in dieser Broschüre über die Geschichte des Hauses wiedergegeben wird, in dem alles minutiös geklärt wurde, was denn nun mit ihren Leichen und mit ihrem Gepäck geschehen sollte. Und dann im vergangenen Jahrhundert hat dort eine Portiersfrau 9 Monate lang einen römischen Juden versteckt, als die Deutschen Rom besetzt hatten und die SS versuchte, alle römischen Juden nach Auschwitz zu deportieren. Diese Portiersfrau, diese Geschichte ist jetzt erst im deutschen Sprachraum überhaupt bekannt geworden, wurde dann später in die Liste der Gerechten unter den Völkern vom jüdischen Volk aufgenommen.
Gehen wir aber zurück zu Goethe, der auch dem Namen das Haus gegeben hat. Das Haus, also die Casa di Goethe, ist vor allem bekannt, weil der Schriftsteller 2 Jahre darin lebte und zusammen mit anderen Künstlern, mit Tischbein. Was war das für eine Art Wohngemeinschaft? Kann man sich das etwa so vorstellen wie die heutigen Wohngemeinschaften?
Sie müssen sich das so wie heute vorstellen, denn der berühmte, in Deutschland berühmte Goethe kam ja als anonym nach Rom und trat dort eben nicht auf wie der deutsche Dichterfürst, sondern teilte sich ein Zimmer, diese kleine Wohngemeinschaft, und sie lebten dort unter recht bescheidenen Verhältnissen. Im gleichen Haus lebte dann auch noch ein Architekt, Pietro Bracci, und ein klassizistischer Bildhauer, und die verkehrten wohl untereinander. Man ging abends zusammen in die Trattorien, man ging zusammen Wein trinken und man stieg auch jungen Römerinnen nach, wie das vor allen Dingen Goethe tat.
Jetzt ist heute dieses Haus ein Museum. Wie wurde dieser Ort überhaupt zu einem Museum?
Dazu muss man sagen, es ist das einzige bundesdeutsche Museum außerhalb von Deutschland. Und 1973 versuchte eine private Stiftung, dort ein erstes Goethe-Museum einzurichten. Das hatte auch eine rege kulturelle Tätigkeit, musste 9 Jahre später aber wegen finanzieller Probleme schließen. Und 1997 wurde dann finanziert vom Bund, also von der Bundesregierung, wurde dann das Museum Casa di Goethe im ersten und dann auch im zweiten Stock eingerichtet.
Und was wird da gezeigt?
Dort werden regelmäßig Ausstellungen, Lesungen organisiert, es werden Filme gezeigt und es werden Stipendien für Forscher vergeben, auch für Schweizer Forscher und für österreichische Forscher, die sich im weiteren Sinne mit dem Thema Goethe beschäftigen.
Goethes Italienreise kennt man vor allem im deutschsprachigen Raum. Interessiert das Museum, die Casa di Goethe, jetzt nur deutschsprachige Touristen oder sagt Goethe auch den Leuten in Italien etwas?
Auch in Italien, aber weniger. Die Italiener sprechen den Namen Goethe also erstes Mal falsch aus. Sie sagen immer Goethe oder geht. Und die meisten, die dieses Museum besuchen, sind eben Bundesdeutsche, sind Schweizer und es sind auch Österreicher. Und vielleicht ganz interessant in unserem Zusammenhang, die Casa di Goethe als Museum organisiert auch internationale Tagungen zu schweizerischen Schriftstellern in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kulturinstitut in Rom.
Jetzt hat Goethe seinerzeit mitgeholfen, die römische Antike wieder aufleben zu lassen. Inwiefern hat er zur Legendenbildung beigetragen?
Er hat zur Legendenbildung beigetragen, indem er einen Bestseller geschrieben hat, die italienische Reise, die schon zu seinen Lebzeiten in Europa zirkulierte, dann vor allen Dingen im 19. oder weiter im 20. Jahrhundert ein Bestseller geblieben ist. Und in seiner Folge sind massenweise deutschsprachige Künstler nach Rom gekommen. Und im zweiten Stock dieser Casa di Goethe wird auch noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet, die aus tausenden Bänden sich zusammensetzende deutsche Künstlerbibliothek ausgestellt. Also alle Bücher, die deutsche Künstler, deutschsprachige Künstler in Rom gelesen haben.
Italien-Korrespondent Thomas Migge über die Casa di Goethe in Rom hier auf SRF 2 Kultur. Auch wenn wir uns Land auf, Land ab fragen, wo der Frühling bleibt und uns beschweren über das Wetter, man sieht ihn, den Frühling. Zwar nicht am Himmel, sondern da und dort blühen manche Bäume, Sträucher und Blumen in voller Pracht. Wäre es etwas wärmer, würde auch die Luft nach Frühling riechen. Wie gut gibt's unterschiedliche Düfte, eingefangen und komprimiert in Fläschchen. Parfum. Neben den Parfumriesen gibt es auch neue, unbekannte kleine Parfümeure, die ihre eigene Nische kreieren und manchmal ganz groß damit herauskommen. Und in Paris gibt es auch eine ganze Szene von Parfumliebhabern und Liebhaberinnen. Sie fiebern den neuen Parfumkreationen entgegen und sie beurteilen jedes neue Duftwasser ganz streng. Andreas Kloy hat einen solchen strengen Beurteiler getroffen und ist mit ihm durch ein duftendes Paris spaziert.
Babis Kelvanidis ist 28, er schließt sein Studium in Theaterwissenschaften ab, jobbt aber nebenher, natürlich, in einer Parfümerie. Und er kennt sich nicht nur auf Wetten-das-Niveau mit Parfums aus, sondern hat auch schon seine eigenen Kreationen ausprobiert. Mit unterschiedlichem Erfolg, wie er sagt.
Oui, j'ai essayé, et il y a eu des moments, c'était très intéressant, il y a eu des accidents aussi.
Sein Paris erstreckt sich zwischen dem Palais Royal, wo der große Parfümer Serge Lutens residiert, und dem Marais, der kleinen Boutiquen. Hier, hinter dem Centre Pompidou, in einem der ältesten und zugleich hipsten Quartiere von Paris, liegt überhaupt seine Lieblingsstraße, die Rue des Francs-Bourgeois, mit ihren immer wieder überraschenden Neuheiten.
Oui, il y a plein de boutiques qui sont réunies et plein de nouveaux créateurs qui apparaissent.
Babis Kelvanidis hat in Paris Leute kennengelernt, die nicht nur ihr jeweiliges Parfum für den Arbeitsalltag und das Parfum für die Ferien haben, sondern auch je nach Jahreszeit verschiedene Düfte benutzen. Ein Parfum für den Frühling, eines für den Herbst, ein schweres Winter und ein leichtes Sommerparfum.
Je connais une femme, par exemple, qui a un port de parfum qui a 3 ou 4 par rapport au mois. Et mais là je parle des vrais parfums. Il y a une évolution complètement différente d'un parfum par rapport au temps qu'il fait.
Parfums sind heute vermehrt Moden unterworfen. Es kommt kaum noch vor, dass jemand sein Leben lang das gleiche Parfum trägt. Dennoch gibt es, wie es Familien und Klassen von Düften gibt, auch Klassen von Benutzern. Und man könnte von Paris auch eine Parfum-Topographie erstellen, ein Demogramm der Düfte. Mit etwas Mut zur Verallgemeinerung und ohne die Sache allzu ernst zu nehmen, kann man festhalten, jedes Quartier hat seine eigene Duftnote. Jedes Arrondissement riecht anders. Und vielleicht liegt man ja auch deshalb nicht ganz falsch, weil die Suche nach dem passenden Parfum immer auch eine Suche nach der Identität ist.
Je sais pas s'il y a un aspect psychanalytique qui va plus loin, mais c'est quelque chose que je ressens qu'il y a une recherche d'identité peut-être éphémère, mais ça reste.
Am einfachsten ist es in der Banlieue. Da riecht es nach dem Prestige der geläufigen Markennamen. Also sehr kommerziell, synthetisch, aufgepimpt und etwas vulgär. Mehr, findet Babis, lässt sich dazu auch gar nicht sagen. Synthetische Düfte sind seine Sache nicht und man wagt es kaum zu insistieren. Affaire close.
Oui, parce que ça reste simple, pas cher et ça sent bon et puis voilà, c'est tout.
Aber auch in Paris selbst, wo es ein wenig differenzierter zugeht, lassen sich olfaktorische Eigenheiten den Quartieren zuordnen. Im 9. Arrondissement, wo die großen Geschäfte und Büros sind, riecht es anders als bei den Bobos, den Bourgeois Bohème in der Rue Oberkampf. Und im vornehmen, zurückhaltenden 6. Arrondissement wird es eher nach Hesperidendüften riechen, Zitronen, Bergamotte, Orangen, in der Avenue Matignon auf dem anderen Seineufer wieder halbseidener, üppig und orientalisch. Ein Pariser Anwalt aus dem 7. Bezirk wird man immer an seiner leichten Eau de Cologne-Note erkennen, den in die Jahre gekommenen Rebellen vom Montparnasse oder der Bastille an seinen Rauch- und Lederaromen und den Immobilienhändler aus dem 8. Arrondissement an den warmen Vetiver-Holztönen. Und in der ganz persönlichen Lieblingsstraße von Babis, in der Rue des Francs-Bourgeois im 3. Arrondissement, da riecht es immer wieder anders. Je nachdem, was den Kreatören gerade in den Sinn kommt oder besser gesagt in die Nase sticht. Ganz besonders im Sommer, wenn die Türen der Geschäfte alle offen stehen und dem Flaneur auf der Straße aus jedem Haus ein anderer Duft entgegenweht.
Es gibt Odeurs d'un peu partout, en passant en sang. Des Odeurs.
SRF 2 Kultur um 17:06 mit Jennifer Kakschuri am Mikrofon und Remo Vitelli mit den Kulturnachrichten.
Der große Cellist Janosch Starker ist tot. Er ist 88-jährig in den USA gestorben. Janosch Starker war zu seiner Zeit ein großer unter den Cellisten. Technisch war er perfekt und er war auch als Pädagoge sehr geschätzt. Geboren in Budapest, ist er nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert. Dort war er unter anderem Cellist des Chicago Symphony Orchestra und danach Solist und Lehrer. Nun ist Janosch Starker also gestorben. Der Kanton Luzern will, dass sich die Gemeinden stärker für Kultur engagieren, sprich mehr dafür bezahlen. Der Kanton gibt sich ein neues Kulturkonzept und will unter anderem regionale Fonds schaffen, in die auch die Gemeinden zahlen. Der Kanton will jeden Fonds mit 50.000 Franken öffnen. Er erwarte jetzt von den Gemeinden, dass sie mitziehen, sagt der Luzerner Kulturdirektor Reto Wies.
Bei den Gemeinden ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die sind schon sehr aktiv in der Unterstützung von Kultur. Die machen das gut, teilweise auch regional organisiert. Das Ziel ist, dass man das flächendeckend noch ein bisschen in denen bringen, dass sich die Regionen besser organisieren und gemeinsam abstimmen, weil es macht aus unserer Sicht mehr Sinn, dass man sich da gemeinsam organisiert.
Der neue Luzerner Kulturförderungsbericht sieht 9 Massnahmen vor, mit denen die kleine freie Kultur und auch das große professionelle Kulturangebot unterstützt werden sollen. Das Konzept geht nun in die Vernehmlassung. Gemeinden und andere, die es betrifft, können sagen, was sie davon halten. Es rumort offenbar hinter den Kulissen des Theaters Basel. Die Zeitung Tageswoche berichtet heute, dass einer der Co-Leiter des Schauspiels das Haus nach nur einem Jahr verlasse. Simon Solberg, der junge Regisseur, der mit seinen rasanten und lauten Inszenierungen in Basel viel zu reden gegeben hat. Er ist erst seit einem Jahr eben im Leitungstrio des Hauses und gehe nun freiwillig, wie die Zeitung schreibt. Offiziell gibt es vom Theater Basel dazu keinen Kommentar, aber auch kein Dementi.